Alles klar. 60 Sekunden zum Auftritt.
Okay. Ich trinke noch was kurz. Bla, bla, bla.
Boah, Alter, ey. Die Bühne ist sehr rutschig. Oh. Ist dir das aufgefallen? Ich war vorhin mal drauf. Die Bühne ist extrem rutschig.
Lach. Ich kann nicht hören, weil ich gerade meine Übung mache. Bra, bra, brom, brom.
Was soll die
Übung? Boron, boron.
Ich hab nichts zu brom. Ey, bitte sprich nicht über
Xenon.
Rom.
Xenon. Rodon. Radon.
Kein Element.
Radon.
30 Sekunden.
Quecksilber.
Queck, queck.
Ma, ma, ma. Ma, ma. Okay, okay.
15.
Beginn mit diesem Gag über Plastikflaschen und Pfandflaschen.
Okay, alles klar.
Okay.
Alles klar, Steffen. Komm, wir machen das, Mensch.
Jetzt, es geht wieder raus und wir rocken die Halle.
Wir sind das Podcast.
UFO.
Podcast.
Geisterbahn.
Okay. Und 3, 2, 1. Eine Wunde. Ach komm, Stefan, Mann, ey, das ist der dritte Versuch der Anmoderation. Wir haben uns jetzt zweimal ins Wort gefallen.
Ja, ja, fang an.
Nee, wir haben gesagt, wir fangen nicht nochmal an, sondern wir sitzen jetzt in Probe für die Live-Show.
Ist mir aufgefallen, dass so schlechte DJs, wo sind denn alle, wo sind eure Hände, sehr nah am Kasperle-Theater sind?
Ja,
ja, wo sind denn alle? Wo sind denn?
Nur könnt ihr mich sehen?
Es ist nur eine Frage des Duktus. Es ist so ein bisschen eine Frage, wie man sagt. Hey, wo sind denn alle? Wo ich eure Hände sehen? Oder wo sind denn alle? Ja, wo kann ich mal eure Hände sehen? Es ist nur die Frage, wie man das sagt. Ich glaube, es ist eigentlich eins zu eins Kasperle-Sprech.
Ich glaube, es ist auch daraus entstanden.
Kasperle.
Boah! Heißt du das neue Album von Kasper? Kasperle-Theater? Alter, Stefan, du haust
ja,
halt einen
sorry.
Nach dem anderen
nee,
raus.
Was? Nee, komm.
Herzlich willkommen. Beim Podcast UFO. Dieses Intro wurde uns präsentiert von Fritz Frittenfett. Vielen Dank an ihn für dieses geniale Intro. Und vielen Dank an alle anderen, die auch bis jetzt Intros eingeschickt haben. Wir haben jetzt jede Woche ein neues Intro.
Wie nimmt uns Fritz Frittenfett wahr? Also sind wir für ihn so Clubber? Also es ist offensichtlich nicht so weit weg von zum Podium und macht die Hände hoch und.
Na, ich weiß nicht, ob es so Clubber ist irgendwie. Ich glaube, du warst auch schon lange nicht mit einem Club, muss
ja,
man,
kann gut
ich sagen.
Kann gut sein.
Du hast auch bei
ich habe so eine Erinnerung.
Du hast auch immer so Sketche vorgeschlagen. So, ey, dann sind die Leute im Club und dann haben die irgendwie alle.
Man versteht, was du meinst. Man versteht, was du meintest. Aber ich finde das Beste daran, dass wir jetzt immer Intros von anderen Leuten haben, ist eigentlich, dass man mal sieht, wie die uns wahrnehmen. Mhm. Also da kommen noch ganz tolle Sachen, wir haben eben ein paar zum Proben gehört quasi vorher, da kommen noch tolle Sachen auf euch zu, manche so jazzig, wo man sich fragt, okay, Humor, also wie Humor-Jazz quasi, Comedy-Jazz für die.
Klickt euch jetzt einfach mal, falls ihr jetzt irgendwie im August 2020 hört, einfach mal durch den Anfang der nächsten Folgen, ich garantiere euch, der Anfang wird das Beste der Folge sein. Die Intros, die wir bekommen haben, sind großartig.
Sind fantastisch.
Stefan, ich freue mich wieder, dass wir uns sehen, wir haben uns
nein, ich freue mich, dich
gesehen.
Zu sehen.
Nein, aber es ist ja auch so, wir haben du hast so ein erfolgreiches Leben und du hast so ein tolles Leben. Und man denkt sich immer so, wenn ich zu Hause irgendwie liege und Geld zähle, denke ich mir immer so, boah, der Stefan, der macht das bestimmt was total
genial. Ja, weil er Geld braucht, weil er da hinkommen will, irgendwann mal Geld zu zählen.
Ja, das stimmt schon.
Alles ist fantastisch. Ey. Mein Leben ist gerade so, also ich muss echt sagen, ich bin richtig glücklich.
Ernsthaft?
Würde ich niemals sagen.
Ist es die neue Phase von Stefan T? Nee. Die Glücklich-Phase?
Würdest du jemals, glaubst du, du bist jemals an einem Punkt, wo du sagst, oh, jetzt bin ich richtig glücklich? Ich kann mir auch fast schlecht vor, das zu sagen, weil ich es... Also ich war noch nie, warst du schon mal richtig glücklich?
Ich glaube, das ist ja so das Ding, dass man in dem Moment, in dem man glücklich ist, das selber nicht wahrnimmt, weil man keine Selbsteinschätzung so hat, so weil man einfach genießt und im Universum aufgeht.
Klar.
Und das erst im Rückwirken. Aber es gab einen Moment, wo ich rückblickend schon glücklich war. Es war in Berlin. Da bin ich die U-Bahn-Treppe hochgelaufen.
Ja.
Und ich bin aus Köln gekommen. Und dann, aus Köln fährst du ja in den Untergrund in Berlin, in den Unterbahnhof. Mhm. Das heißt, es gibt einige Gleise.
Nee, der Bahnhof.
Der unterirdische Bahnhof. Das heißt, du siehst relativ lange die Außenwelt nicht. Und dann bin ich hochgelaufen.
Bin ich in Berlin? Und dann siehst du Berlin und denkst dir, yes!
Und dann bin ich noch mit der U-Bahn gefahren. Das heißt, ich habe bestimmt 10 Minuten am Stück nicht die Oberfläche gesehen. Und dann bin ich die U-Bahn-Treppe hochgelaufen, hatte einen geilen Song auf dem Ohr, schön David Guetta im Ohr. Und dann bin ich hochgelaufen und es hat geschneit. Es hat in der Zeit, in der ich unterirdisch war, angefangen, hat zu schneien. Und schneien, es war so richtig Puderzucker über den Straßen. Und ich kam gerade zurück aus Köln, vom Neo-Magazin. Das war noch ganz am Anfang. ich war glücklich, ich habe was geleistet, ich habe was erreicht. Ich komme in Berlin an, irgendwie so diese eiskalte Nachtluft steigt mir in die Nase.
Ist cool.
Und der Schnee kommt da. Und es war so richtig so, wo ich dachte so, ja, das hat also 2-3 Sekunden gedauert. Und dann war man natürlich wieder im zynischen alten Zuhause angekommen.
Ja, ja,
dann verfliegt sowas schnell. Aber naja.
Nee, wirklich. Also ich habe auch mittlerweile das Gefühl, vielleicht bin ich einfach nicht dafür, also mein Gehirn ist vielleicht nicht dafür gemacht. Vielleicht habe ich irgendwie so eine, ich denke oft, vielleicht habe ich so eine ganz schwere Krankheit und kann keine Freude wahrnehmen. Und damit herzlich willkommen zum Fun-Podcast.
Hey, Gags, schön, dass ihr da seid.
Wenn wir wirklich so wären, wenn man das Mikro an, also wenn man das Mikro schon ein bisschen eher an und man hört so, ich weiß nicht, ob ich wirklich Freude empfinden kann. Und ihr seid drauf in 3, 2, 1. Hey, herzlich willkommen zum Fun-Fun-Fun-Podcast.
Ich bin in letzter Zeit immer so ein bisschen nervös, weil ich habe irgendwie immer so ein bisschen Probleme im Hintergrund. So, und eigentlich Problem im Hintergrund. So, es gibt ja das Problem mit
Steuerschulden dem, sind Steuerschulden nicht Hintergrund.
Haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja. Aber den Running Gag hört mein Steuerberater nicht so gern, muss ich ganz ehrlich auch mal
sagen. Meine Anwälte auch nicht.
Aber es ist so.
Meine Anwälte. Das ist auch schon so ein Punkt, bis man das Plural benutzt. Sorry.
Aber stimmt, das ist interessant. Wann ist der Punkt erreicht, wo man sagt, Rudi, du reichst mir nicht?
Aber wenn man einen Gag macht mit, meine Anwälten gefällt das auch nicht, denkt man auch immer so, dann bist du schon, der Gag funktioniert nicht so richtig, weil wenn du sowas sagst, hast du offensichtlich Anwälte. Warum solltest du sonst Plural sprechen? Und dann ist der Gag auch nicht relatable mehr, weil dann bist du nicht mehr relatable.
Auf jeden Fall hatte ich eine Mate zu Hause im Eisschrank und ich war unterwegs und habe meine Mate im Eisschrank vergessen und wusste die ganze Zeit, okay, zu Hause explodiert gleich mein Eisschrank, die Mate ist weg. Die Flasche ist geplatzt.
Kühlschrank ist weg.
Gefroren. Kühlschrank ist weg. Eisfach ist weg. Die Prinzessinbohnen. Prinzessbohnen. Wie heißen die? Prinzessinbohnen?
Ja.
Daneben.
Erbsen.
Alles kontaminiert. Alles Kollateralschaden. Alles weg. Tatsächlich.
Wenn du so einen Fernseher siehst, irgendwo, du läufst du durch Berlin, irgendwie, und dann guckst du in so ein Schaufenster und die Nachrichten laufen gerade.
Ja.
Und man sieht nur so eine große Explosion, die gerade über Köln hinweg gefegt ist. Einfach. Niemand hat bisher Mate in den Kühlschrank gelegt und wusste, was die Effekte sind.
Ich glaube, irgendwann habe ich das schon mal erzählt, aber es war in meiner Schulzeit, es ist tatsächlich passiert, dass mir eine Speziflasche explodiert ist. Also nicht mir konkret, sondern einem Freund von mir.
Die
ist geplatzt einfach. Nicht irgendwie durch Eis
aber oder zerberstet Frost. Oder geplatzt?
Nee, wirklich, also wirklich explodiert. Und es war wirklich so, dass wir hatten da immer so eine Ecke. Es war, glaube ich, in der Schulzeit immer so, dass man in der Pause hatte jeder seine Ecke. Das ergibt sich auch einfach so. Das ist so, ich denke mir irgendwie so, Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation. Jeder hat so seinen eigenen kleinen Fetzen Land. Wie ergibt sich das?
Ja.
So sagt man einfach bei Risiko, man würfelt es aus und dann startet man und sagt man, okay, jeder hat halt.
Nee, oft war es, glaube ich, so, nee, wir wollen jetzt hier bleiben. Ich kann auch nicht mehr gehen und hier ist ein schöner Fluss und hier ist eine Mündung, da kann man sich hinsetzen, hier ist eine Furt.
Ja, aber die Menschen
Frank,
sind ja nicht,
hier
sind
ist eine
ja
Furt.
So gleichmäßig verteilt.
Wie nennen wir diese Stadt? Frank?
Ja, Furt.
Bonn. So, und dann sind die da geblieben, andere wollten noch weitergehen, der dachten, das Paradies kommt noch, und sind dann weiter flussaufwärts gegangen.
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Und jedenfalls ist es in der großen Pause auch so ein bisschen so. Jeder. Ja. Und dann gibt es manchmal so Flüchtlingsströme.
Ja.
Irgendwann manchmal eine neue Klasse, doppelter Jahrgang. Ah, oh, war natürlich bei mir bei uns, G8, G9.
Bei euch auch?
Intensiv, natürlich, plötzlich waren doppelt so viele Schüler da.
Wann hast du Abi gemacht?
2010.
Warum war da schon bei uns? Ach, du bist ein anderes Bundesland.
Ich war der letzte Jahrgang, der noch G9 war.
Ich war der erste Jahrgang, der G8 war.
Ah, guck mal. Aber das heißt, du bist 2 Jahre jünger, oder nicht?
Nee, 3. Ich war 2013, hab ich Abi gemacht. Das kannst du daraus dann nicht ableiten. Naja, gut.
Auf jeden Fall, es war dann wirklich so, wir hatten jeder unsere eigene Ecke und wir hatten irgendwann so einen Getränkeautomaten in der Schule. Natürlich, klar, haben wir uns was gezogen, haben wir uns was reingestellt, haben wir uns was rausgelassen, je nachdem. Und dann hatten wir mal in unserer Sitzgruppe, hatten wir dann so eine Speziflasche, die da stand harmlos und einfach plötzlich explodiert ist. Und ein Freund von mir saß da so kniend davor, also dieses so
hat sie angebetet.
Wie heißt diese?
Den heiligen Pepsi-Gott.
Na, wie heißt diese Pose, wenn man Man hat die Fußsohlen auf dem Boden stehen, glaube ich. Man hat beide Fußsohlen
ich verstehe,
auf dem
hocken,
Boden.
Meinst du?
Nee,
und die
hocken,
Knie nach vorne.
Nee, aber beim Hocken ist das Gesäß nicht auf dem Boden.
Ist beim Hocken, sind die Fersen oben oder unten?
Hocken. Was ist nochmal Hocken?
Hocken ist das.
Ja, aber Gesäß nicht auf dem Boden.
Nee,
jetzt tu mal Gesäß auf dem Boden jetzt. Tu mal Gesäß auf dem Boden jetzt.
Was?
Ja, weil. Ah, und ja, genau, so. Genau so.
Ah, ich hab's.
Wie heißt das?
Kauern. er kauerte vor der Pepsi-Flasche.
Nee,
sitzen ist das Wort. Ich weiß, mindblowing.
Ja, aber, ja, die sitzen da, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall probiert das zu Hause mal aus, vielleicht kommt ihr drauf.
Nee, also du meinst Gesäß, dann angewinkelte Beine, die Hände umschlingen die Knie.
Ja, das ist natürlich eine Variation. Also die Hände können die Knie umschlingen. Auch oft, sag ich mal.
Aber Tipp, es sieht einsam aus. Es sieht immer so aus, ob ihr mit euren Knien am besten befreundet seid.
Ich glaube, die Variation, die es häufig gibt, ist, ich sehe es bei jungen Frauen manchmal, dass wenn man einen Pullover anhat, der sehr weit ist, dass man dann den Pullover auch noch über die Knie.
Mega.
Stimmt.
Finde ich super gut.
Ist super gut, ja. Super gute Position. Also tolle Sitzposition, glaube ich, können wir empfehlen.
Ey, das finde ich bei Frauen süß. Ich finde es einfach süß, wenn die das machen. Die aussehen wie so kleine Pulloverbälle.
Ja.
Das finde ich einfach ganz toll. Also, das find ich, also wenn ihr mich beeindrucken wollt als Frau, dann gerne. Entschuldigung, das ist mein Klingelton.
Nee, das ist der Klingelton, Stefan.
Oh, meine Freundin ruft mich gerade. Sorry. Entschuldigung. Ganz kurz, mach kurz weiter, überbrück kurz.
Nee, sicher nicht.
Ist die eine Folge, wo wir nicht schneiden wollen, Florentin. Bin gleich zu Hause.
Baby.
Schatz. Stell schon mal den Champagner kalt. Habt ihr was Wichtiges zu erzählen?
Und zieh den Pullover an.
Und zieh den großen Pullover an. Du weißt, wie ich es am liebsten habe. Zieh ihn schön über deine Knie. So.
Ja.
Die sollte uns nicht mehr stören, die nächsten 45 Minuten.
Sorry, ich hab irgendwie echt harten Scheiß auf meinen Kopf. Das Signal flackert konstant zwischen links und rechts bei mir gerade. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist ganz merkwürdig. Naja. Egal, wo war ich da nochmal?
Ich dachte, du lass mal meine Witze die ganze Zeit
lachen. Die Sitzposition.
Die Gags, die irgendwer aufs Ohr sagen.
Die Sitzposition, ich sage, wenn man zumindest den Pullover nicht über die Schienbeine stülpt, dann sind die Schienbeine frei und verwundbar. Kurze Hose, es war im Sommer, die Schienbeine waren frei und verwundbar. Über Schienbeine möchte ich gleich auch nochmal reden, das ist nämlich auch so ein Thema von mir. Schienbeine waren komplett
und
frei.
Und Skibeine.
Und plötzlich explodierte diese Speziflasche und er hatte wirklich, ich glaube, 3, 4 Glassplitter in sein Schienbein.
Glassplitter.
Hat geblutet.
Ach, ja, Glasflasche.
Ja.
What the?
Glasflasche.
Was zum Teufel?
Und diese, wirklich wie eine Granate, wie Schrapnell, sind die in seine Schienbeine gefahren. Und ich saß zum Glück hinter meinem Schulranzen, hatte in meinem Schulranzen Glassplitter drin, sind wir natürlich sofort
zum
drei unbeliebtesten Kinder der Klasse, die halt dann irgendwie versuchen, aus dem Unterricht zu kommen, indem sie sich bei so einem Erste-Hilfe-Kurs einschreiben. So ist es. Und,
Was ist Staying Alive?
Ich dachte, es ist die Musical-Gruppe. Ich wusste nicht, was ihr hinter den Türen macht.
Nicht bei Pepsi-Wunden, da musste die MIDI-freie Variante sein.
Und seitdem habe ich wirklich so ein Trauma von Glasflaschen, dass sie einfach explodieren, wie tickende Zeitbomben.
Gab es auch so einen kleinen Pepsi-Pilz, der sich da so gebildet hat?
Ein bisschen. Aber wir hatten danach tatsächlich, war die Werbeagentur von Spezi hart bei uns unterwegs. So, ja, die Gefahren von Cola, Aufklärungskampagnen. Die haben, das natürlich
alle Plakate so auf dem Weg zum Schulweg, zur Schule einfach über Pepsi. Pepsi ist doch gut. Nicht alle unsere Flaschen explodieren. Hashtag nicht alle unsere Flaschen explodieren.
Ja, und auf jeden Fall hatte ich das. Und das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl, wenn du weißt, du hast zu Hause eine tickende Zeitbombe und es geht den Bach runter. Auf jeden Fall.
Wenn du ein bisschen angespannt bist heute, wir haben hier wirklich 5 Glasflaschen am Tisch stehen. Viele davon mit Kohlensäure.
Und ich habe so einen Mathefluch momentan auf mir. Ich war in Berlin bei dem Age of Empires Event für Rocket Beans TV. Schaut es euch an, tolle Sache. Da hat mir ein Fan, hat mir als Unterstützung Mathe mitgebracht. Vielen Dank an der
Welche
Stelle.
Welche Mathe?
Mathe. Und mitgebracht. Und ich wollte sie aber an dem Abend nicht trinken, weil ich früh ins Bett musste. Und dann dachte ich mir...
Rockstar.
Und dann dachte ich mir, tue ich die Flasche in die Minibar, um sie zu kühlen, um sie am nächsten Morgen.
Wenn du sie dann rausnimmst, musst du sie aber bezahlen.
Das ist das Ding. Gekühlt mitzunehmen, was passiert, ich habe sie vergessen.
Yeah.
Das heißt, sie steht jetzt noch in der Minibar. Das heißt,
der nächste Gast ist mega verwirrt.
Ich habe Reverse-Diebstahl betrieben. Ich habe nichts geklaut aus der Minibar.
Ja, das denke ich mir aber häufig.
Ich habe unerlaubt was reingestellt.
Was denn, ist das strafbar? Wenn ich im Rewe einfach so einen iPod-Kopfhörer hinlege? Und dann nimmt die irgendwer und legt gerne auf die Kasse und dann machen die Piep und dann geht's nicht. Dann haben die aber ihr Fächerding vor sich und dann steht da irgendwo iPod-Kopfhörer und dann tippen sie es ein und dann
Ich glaube, ich habe da enorme Verwirrungen dadurch ausgelöst, dass irgendjemand sagt so, ja, was hatten Sie aus der Minibar? Ja, die Mate.
Wir haben
so und dann, Mate. Hä? Wie Mate? Und dann riesen, dann hat sie es auch schon.
Ja.
Und dann eine riesen Verwirrung.
Riesen Eklat.
Und dann hat der wiederum was in seinem Podcast zu erzählen. Und dann geht das immer weiter. Also ich glaube, ich habe da was angestoßen. Es ist aber.
Das ist auch wichtig mal zu sagen. Wir sind ein Podcast, der nicht nur für die eigenen Storys lebt, sondern wir geben auch.
Natürlich.
Weil es ist wichtig, dass wir, also wenn wir die ganze Zeit nur Storys erleben, saugen wir den Humorstandort Deutschland leer. Deswegen brauchen wir langfristig auch Storys für andere Podcasts. Also gebt euch mal, macht mal sowas Verrücktes. Schreibt mal irgendwie mit Graffiti euren Namen an die Wand. Das ist verrückt, was mir gerade eingefallen ist. Aber es ist
wirklich wichtig. Stefan Tietze, Autor.
Ich war hier Stefan. Das ist wäre abgefahren. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das ist wichtig, einfach, dass ihr andere Storys auch noch seht.
Wow. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich habe ein schlechtes Gewissen. Zum Glück gefriert er nicht in der Minibar, aber es steht jetzt noch in der Minibar. Und irgendjemand hat Glück. Irgendjemand kommt in dieses Hotelzimmer und hat einfach Glück, dass hier eine kostenlose Mate auf ihn wartet.
Oder okay, sie. Kannst du die Hotelkette verraten?
Nee, das kann ich nicht machen.
Das kannst du machen.
Das kann ich nicht machen.
Warum sollte man das? Das ist auch häufig so, da sagen dann Prominente oder interessante Persönlichkeiten sagen dann im Radio sowas wie, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich bette zu 80% könnt ihr das sagen. Du kannst es jetzt auch sagen.
Ja, ich könnte es sagen, ich möchte es aber nicht sagen.
Warum willst du es nicht sagen?
Weil ich keine Werbung fürs Hotel machen möchte, weil sonst hier Ibis anruft.
Ibis. Und ich bin ein Star. Wer ruft jetzt an? Ibis.
Nein. Ach, Ibis. Ach, sorry, Entschuldigung.
Der Gott, und benannt nach dem ägyptischen Gott. Anubis.
Imbis.
Nee, es gibt doch. Nee, der Vogel, Ibis. Kiwi.
Nee. Iltis, meinst du?
Ibis ist auch ein Vogel. Daher kommt doch Ibitak.
Ibims?
Nein.
Warum hat Ibis nicht damit Werbung gemacht eigentlich?
Ibis, weil man es nicht versteht. Wie willst du das? Ibims Ibis oder was?
Ibis dein Hotel? Ibis von ja. Hotel her?
Das Ibis ist ein Vogel mit dem langen, mit diesem Haken, langen Schnabel. Ja, guck mal hier. Manchmal sind sie rot, weil sie nur rote Sachen essen. Ist ja so, dass Flamingos sind nur pink, weil die sich von diesen ganzen Bären ernähren, die rot sind und die dann den Stoffwechsel.
Ach, das ist wie wenn man sowas wäscht, was Weißes und was Rotes in der Wäsche, dann wird das Weiße ja. Pink.
Genau.
Und so ist auch das, was man isst, man wird nicht direkt zur Farbe, sondern es mischt sich so rein in die Hautfarbe.
Deswegen wird man ja auch gelb, wenn man Nierenprobleme hat. Man wird wirklich gelb, hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Flamingo, mit dem Phänomen zu tun, aber man wird gelb, wenn man Nierenprobleme hat. Also falls ihr irgendwen kennt, der ein bisschen gelb ist, Nieren. Das sind höchstwahrscheinlich die Nieren.
Ja.
ja, während du da warst, in einem Hotel, wo du nicht sagen willst, wo es ist, hatte ich einen Stand-Up-Auftritt mal wieder.
Oh, geil. Schon wieder also, hast du den Termin von mir verheimlicht.
Ich habe eine Menge Termine. Ich bin häufig, mache ich Stand-Up, ohne das zu sagen und ohne euch es immer zu sagen, weil ich erstmal üben will. Und ich habe geübt und zwar in Krefeld und es war ganz schlimm. Also ich würde sagen, oh, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben richtig, richtig, richtig gebombt. Es war knallhart. Es war so knallhart, dass ich zwischendurch lachen musste, auch auf der Bühne schon. So mich von außen betrachtet habe und lachen musste, weil ich habe dann erst in ratlose Gesichter, dann in wütende Gesichter geschaut. Oh, und es waren auch viele Ältere im Publikum, ja, die angefangen haben, ihre Arme zu verschränken und dann wirklich so mit dem Kopf zu schütteln in mein Gesicht, während ich vorne Gags erzähle. Die wissen noch nicht, wohin meine tolle Anekdote führt und die haben schon die Arme verschränkt und schütteln mit dem Kopf.
Wie groß war das Publikum?
50, 60, sowas. Mhm. Jetzt ist es schwierig für mich, da jetzt distanziert darüber zu reden, natürlich. Aber wir kennen uns alle. Du kennst mich, die Zuschauer kennen mich so. Das muss man kurz abhaken. Es wird schwierig, jetzt sympathisch darüber zu reden, weil wenn man gebombt hat, ist sich was von der Seele reden zu wollen, kommt nie aus einer coolen Perspektive, nie aus einem coolen Kontext. Ich versuche das so möglichst reflektiert mal kurz rüberzubringen.
Ja, die haben keine Ahnung von Comedy.
Die haben absolut keine Ahnung von Comedy. Nee, tatsächlich ist mit Nachhinein, ich habe natürlich, alle die Bomben haben Fehler gemacht. Es gibt gar keine Diskussion. Auch ich habe viele Fehler gemacht. Unter anderem war meine Setlist sehr dark. Also ich habe über sehr darke Themen gesprochen, viel über Tod. Bei Hitler habe ich sie komplett verloren. Mhm. Und aber dann muss ich auch sagen, ich finde nach wie vor manche Bits gut. Ich würde nach wie vor stehe ich hinter vielen Bits. Mhm. Und ich werde die auch wieder machen. Mhm. Aber es ist auffällig gewesen, dass das Publikum, sobald man härtere Themen angesprochen hat bereits, noch keinen Gag gemacht hat, angesprochen hat, schon diese arme Verschränken-Geste gemacht hat. Vor mir, in der ersten Reihe saß eine Frau, die hat mich angeguckt und hat ihre Augen zugemacht, als ich angefangen habe, als ich seinen Namen in den Mund genommen habe, hat sie die Augen zugemacht und hat sich auf die Schulter ihre Sitznachbarn gelegt.
Genuss. Vielleicht wollte sie das genießen.
Jetzt, okay. Sag doch mal Hitler. Und es war wirklich so unangenehm, diese Abwehrhaltung gegenüber jeglichem darken Gag. Also die haben die Pointe nicht mehr zu Ende hören wollen. Vielleicht war die dann auch scheiße, okay. Aber dann schon, während man das Setup schon sagt, hat man einfach in so ein, muss man einfach sagen, sehr deutsches Publikum. Also, und danach bekam ein Comedian und ich kann mich mehr an den Gag erinnern, ist auch uncool zu sagen, aber die Punchline war, ja, Alter, hatte der einen Durchfall. War die Punchline und Leute haben gelacht. Mhm. Leute haben gerufen, haben geklatscht, sind fast aufgestanden. Man musste den Laden beruhigen, man musste fast eine 5-Minuten-Pause einlegen. Und dann dachte ich mir auch, okay. Und wie gesagt, ich bin auch nicht mit Sicherheit nicht schuldfrei. Aber es muss schon gesagt werden, viele gute Gags von Kollegen, ich sag Kollegen, weil das irgendwie cool ist, aber viele gute Gags von Leuten, die da auch aufgetreten sind, haben nicht funktioniert. Und ich bin mir sicher, weil das war auch wirklich als Ausprobierabend ausgeschildert quasi. Also es war klar, die Leute gehen dahin, um ihr Material zu testen. Und die werden gute Sachen nicht machen jetzt mehr. Und das ist schade.
Und ich denke, wenn man es so sieht, wenn man das Publikum entscheiden lässt. Ja.
Man fragt sich aber auch, aber natürlich werden sie es nicht machen. Weil viele von denen, das wusste ich auch nicht, viele von denen verdienen ihr Geld mit solchen Auftritten. Und natürlich, wenn die Wahl haben zwischen einem Gag, der funktioniert hat, und einem Gag, der nicht funktioniert hat, werden die Leute, die gerade darauf angewiesen sind, die nicht die Freiheit haben, mal eben irgendwo in Köln aufzutreten, im kleinen Club und so, die eh einen Job haben nebenbei, die werden natürlich uncoole Sachen machen.
Das heißt, das Publikum formt letztlich die
Community. Ja, und dann ist mir erstmal klar geworden, okay, nicht nur die deutschen Comedians sind scheiße, auch das deutsche Publikum ist scheiße. Mhm. Und es ist ein ongoing Circle, der sich immer wie so ein Perpetuum mobile in die Scheiße reitet.
Ja.
Und irgendwer muss mal sagen, jetzt machen wir mal einen Cut einfach. Ihr macht, was ihr gut findet. Ihr lacht, worüber ihr lachen wollt. Und jetzt kommen wir zusammen. Und wir machen mal einen Monat lang keine Comedy mehr. Und jetzt gucken wir mal, was passiert.
Ja.
Weil das, so funktioniert es nicht, Leute. Und ich weiß, ich bin nicht in der Lage, das zu entscheiden gerade. Vor allem, weil man nicht darüber reden sollte, wenn man direkt danach quasi das Mikrofon anmacht. Aber es ist schon doof.
Was hattest du so für Themen?
Meine Themen, gut, waren ein Kind wird geköpft,
ja.
Hitler, 9/11,
yep.
Crystal Meth.
Okay.
War eine Ansage. Also es ist mir nicht so richtig aufgefallen, dass es so nach hinten losgehen kann. Vor allem nach dem ersten Thema weißt du ja schon, wie der Auftritt laufen wird.
Du hast mit Kind Köpfen
angefangen? Ja. War vielleicht rückblickend. Und dann merkst du, okay, die gehen da nicht mit. Und dann guckst du deine Setlist so an, die du so hingelegt hast. Und es folgt 9/11 und du kommst so in Schwitzen und denkst, fuck, fuck, fuck.
Okay, skip. Okay, Isis.
Ich hab nichts mehr. Ciao. und das war, also ich habe es auch tatsächlich schon als lustig wahrgenommen vor dem Auftritt. Hab dann irgendwann diese Setlist fotografiert und auch hochgeladen als Gag. Aber dass es mir zum Nachteil werden kann, hätte ich nicht angenommen. Und ich glaube, also es fällt schon auf und das ist auch so befreiend jetzt für mich, weil ab jetzt ist egal, was passiert. Live-Auftritte, Podcast-UFO, scheißegal, es kann nicht schlimmer laufen.
Naja, gut, aber Podcast-Live-Auftritte sind vielleicht 90 Minuten.
Das stimmt.
Wütendes
schon.
Schweigen.
Das stimmt schon. 90 Minuten lang
Hass. Ist dann nochmal was anderes.
Aber ich fand das wirklich lustig. Also es fing wirklich an, lustig zu werden. Und ich glaube, man fragt sich ja oft, warum Leute dann auch so selbstbewusst sind und die dann auch wirklich 90 Minuten auftreten und so. Aber es liegt schon daran, die sind doch oft gebombt. Mhm. Und dann ziehst du doch daraus so ein Selbstbewusstsein, auch aus so einem Fuck it heraus.
Ja.
Und jetzt habe ich auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Und ich werde manche Themen von denen nochmal machen.
Ja, wir haben auch da reinstehen, jetzt ohne zu sagen, dass das damit jetzt in Verbindung bringen, das schreckliche Publikum, dass die die Comedy-Szene kaputt macht. Aber wir haben auch einen Tweet bekommen, da hat jemand geschrieben, dass ihr euch über Krebs lustig macht, an uns Podcast-UFO, dass ihr euch über Krebs lustig macht, finde ich nicht gut. Damit ist nun wirklich nicht zu spaßen. Daran gehen regelmäßig viele Menschen elendig zugrunde.
Ja, aber das habe ich als Scherz verstanden. Ich habe es erst gelesen und gedacht, okay, Vollidiot. Dann dachte ich mir aber, ist als Scherz gemeint, nee, weil Krebs ja offensichtlich furchtbar ist.
Ja, aber naja, aber ich glaube nicht, dass es als Scherz gemeint ist. Ich glaube, du bist ja eine Stufe zu weit. Und das ist auch mal so interessant, diese. Also, man macht ja Witze über Krebs und nur Tabuthemen, weil sie so schlimm sind. Das heißt, dieser Ansatz, hey, ihr dürft euch nicht über Krebs lustig machen, das ist eine schreckliche Krankheit, ist, also, aus welcher Position heraus argumentiert diese Person?
Ich hab verstanden, Krebs ist so furchtbar, darüber dürfte ich keinen Scherz machen, weil Krebs so furchtbar ist. Also als Scherz halt.
Setup. Wo soll das denn ein Scherz sein?
Ihr könnt doch keine Witze über Krebs machen. Als Setup, Pointe, ist doch so schrecklich und Leute sterben daran.
Aber wo ist das denn eine Pointe? Das ist ja kein Widerspruch.
Ich glaube, es ist einfach ein schlechter Witz. Wie
weit er so cool ist.
Es ist schwierig, einen schlechten Witz zu erklären, humortheoretisch. Aber ich bin mir sicher, dass es als Scherz
gemeint. Ich glaube, das ist ernst gemeint. Das ist ja auch, das habe ich schon häufiger gehört. Auch das mit irgendwie keine Witze über Hitler, der war ja schrecklich, hat ja furchtbare Dinge gemacht. Was ich so eine merkwürdige Argumentation finde, weil. Aber
gerade deswegen soll man
so gerade deswegen machen. Macht man ja. Ne, aber ja, vor allem nur deswegen funktioniert der Witz. Also die Person denkt, man würde Witze über Hitler machen, weiß aber nicht, dass Hitler schreckliche Dinge getan hat. Und warum würde man dann Witze über. Also das ist so ganz.
Es ist die alte Diskussion, die Ricky Gervais immer gut auf den Punkt bringt. Viele verwechseln den Inhalt des Gags mit dem Ziel des Gags.
Ja.
Und wenn man mal guckt, und ich finde auch bei vielen jungen Comedians, die dann oft Tabubrüche begehen wollen, weil sie halt provozieren, um so halt irgendwie aufzufallen schneller, wogegen man ja erstmal nicht so viel sagen kann. Aber dann ist oft der Ziel des Gags falsch. Und wenn man mal genau guckt, bei allen brisanten Themen, die man so anspricht, die wir versuchen anzusprechen, oder bei guter Arbeit versuchen anzusprechen, ist eigentlich immer der Kern des Witzes muss einfach, der muss funktionieren und der darf nicht gegen etwas gehen. Geht eigentlich nie gegen das Thema.
Ich sag mal, es ist ja einfach eine Meinung, zu sagen, über Krebs sollte man keine Witze machen. Und das ist eine Meinung, die ich ja auch, sag ich mal, nachvollziehen kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann, naja gut, dann ist es halt nicht das richtige Angebot für diese Person. Ich finde nur die Argumentation so interessant. So dieses, weil es so schrecklich ist, ergibt für mich keinen Sinn, aber auch da, sag ich mal, vielleicht gehen wir langsam unter mit diesen Themen, obwohl wir jetzt auch nicht diese Themen so stark befeuern.
Sind wir? Nee, wir sind nicht die Themen.
Wir haben über die große Pause in der Schule geredet und über Mateflaschen. Also wir machen es uns schon ein bisschen leicht.
Man kann nicht Gags über Mate machen. Mal, weil Mate so schrecklich ist, oder was? Ich wollte auf Mate zurückkommen. Ich sehe gerade eine Serie, die ich unfassbar finde, dass ich die noch nicht vorher entdeckt habe. Mozart in the Jungle.
Ja.
Was eine großartige Serie.
Echt? Ich habe die erste Folge gesehen und fand es nicht so.
Ich finde es eine unglaublich tolle Serie.
Das ist doch das mit diesem Komponisten, ne? Mit diesem Dirigenten.
Mit dem Dirigenten, der neu ins New York Symphony Orchestra kommt.
Ja.
Und anfängt da halt alles auf den Kopf zu stellen. Ich finde es thematisch mindblowing. Ich bin großer Fan von Musik, auch großer Fan von Klassik. Und ich finde es toll. Ich finde es einfach thematisch toll. Es ist gut geschrieben von Jason Schwartzman. Unter anderem und dem Sohn von Francis Ford Coppola, Roman Coppola, geschrieben und
Also sehr talentierte Familien.
Ja, eine sehr talentierte Familie. Fantastische Serie. Und da trinkt der Dirigent, der halt neu kommt, so ein mega punkiger Typ ist, so der Mozart, der trinkt halt immer Mate. Aber so originale Mate aus Mexiko. Und der hat immer so ein geiles Gefäß mit so einem großen metallenen Strohhalm. So einen
eingebauten Strohhalm, ja.
Ja. Mhm. Und das sieht so geil aus. Und man kann sich dieses Set bestellen. Und ich hab für uns vor, weil wir sind die Mate-Konnoisseure.
Ja, aber
weil sowohl,
naja,
sowohl
wir sind ja die Oberflächlichen, wir sind ja die,
eben.
Die auf den Zug aufspringen und jetzt die Mate trinken. Wir sind ja nicht diese
Hardcore-Mate. Aber wir haben schon viel durch. Wir sind, ich glaube,
ja, aber dieses zuckerhaltige Erfrischungsgetränk hat ja jetzt nicht mehr so viel zu tun mit dem.
Ah, ist auch Tee.
Naja,
auch Mate-Tee.
Ja, das ist so wie Eistee und schwarzer Tee.
Das ist beim, komplett anderes. Das Problem ist, bei Mate kannst du nicht Mate-Tee sagen. Weil du sagst schon mit, also es klingt uncool.
Ja,
das
stimmt.
Deswegen ist man, glaube ich, als Deutscher geneigt zu sagen Mate-Tee.
Aber es ist manchmal so leicht, Figuren zu charakterisieren, indem man ihnen einfach so einen Tweak gibt, einfach so was Besonderes.
Augenklappe.
Zeig. Es ist so leicht Augenklappe.
Captain Hook hat einen Haken. So charakterisieren wir ihn.
Okay, und was passiert im Film?
Nee, nichts. Der sticht einen
Haken.
Der kratzt sich und dann, oh nein, er muss eine Augenklappe nehmen.
Es ist ja manchmal, es gibt ja dieses berühmte Screenwriter-Buch Save the Cat, genau darum geht, dass man Figuren relativ einfach und schnell charakterisieren kann.
Ich glaube, er hat jemanden stottern lassen. Und
stottern lassen oder halt dieses Save the Cat, dieses titelgebende Phänomen, dass der Held in der ersten Szene eine Katze aus dem Baum rettet und automatisch ist einem der Held sympathisch. So, das ist völlig egal, da muss man nicht viel machen, da muss man kein brillanter Autor sein, sondern man kriegt's hin. Und das ist interessant, weil wenn einem das mal bewusst ist, dieser Mechanismus, sieht man das total oft.
Ja, klar.
Letztes gesehen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sehr guter Film, könnt ihr euch anschauen.
Sehr langer Titel.
Auch da, die Hauptfigur In der allerersten Szene kommt in so ein Büro von so einem Werbetypen, in der zweiten Szene, Werbetypen, und da liegt so ein Käfer auf der Fensterbank, der auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr bewegen kann und mit den Füßen streichelt. Und die Hauptfigur dreht den so um.
Ja.
Und es hat nichts mit irgendwas in der gesamten Handlung des Films
zu tun. Das ist gar kein guter Save the Cat-Moment.
Naja, ich weiß, ich finde den Film sehr gut. Es funktioniert auf eine Art, aber.
Weil du musst ja nicht wegen der Szene gut
finden. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist schon so ein bisschen, wo man sich denkt, okay, die Figur, die durch den Film sehr, sehr ruppig und hart ist und vielleicht nicht direkt irgendwie so sympathisch und likable, aber natürlich, macht natürlich auch eine.
Aber im Herzen wird es auch eine Person sein, die nachvollziehbare Entscheidungen trifft.
Schau dir den Film an.
Okay.
Ist natürlich.
Brisant, dann will er sich das Fenster
nehmen. Aber ich finde das so interessant, weil es so einfach so, ja, scheiße, die ist schon ein bisschen unsympathisch, oder?
Ja.
Ja, lass sie mal so einen Käfer.
Lass
sie
einen Käfer
umsehen. So nebenbei.
Die sind immer so, die sehen immer so hilflos aus, wenn sie auf dem Rücken liegen.
Ja, falls ihr da irgendeine eine tiefe Metapher drin seht, könnt ihr die gerne teilen. Aber ich finde es interessant und es ist irgendwie, es fällt einem auf, wenn man das weiß, dass oft Figuren durch so kleine Sachen immer so,
likable.
Mag ich.
Er ist ja auch bei Walter White ganz interessant, weil da das Gegenteil der Fall war. Es war Murder the Cat quasi, die ganze Zeit, die ganze Serie, weil Leute, den Writern ist aufgefallen, dass das Publikum immer mit Walter White geht, immer. Und dann plötzlich die eigentlich als moralische Instanz vorgesehene Frau einfach mega unsympathisch wurde irgendwann. Alle so, du bist ja genauso schlimm wie Skylar White. Es war irgendwann so ein geflügelte. Also es war schon, sie war unsympathisch einfach für Leute. Und Leute sind immer mit Walter White gegangen. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja gut, jetzt nehmen wir ihm auch noch den Geldneed weg. Und wir nehmen ihm auch noch, jetzt hat er Krebs nicht mehr. Ja. Und nehmen ihm halt alle Grundlagen weg irgendwann, warum er das mal nur nachvollziehbarweise machen wollte. Und es bleibt nur noch sein, okay, ich break a bad Motiv.
Ja.
Und trotzdem waren Leute immer noch auf seiner Seite. Wohingegen Vince Gilligan, der Creator der Serie, irgendwann gesagt hat, okay, offensichtlich kann man mit dem Charakter alles machen. Wir haben alles versucht. Leute gehen immer noch mit ihm mit. Okay, lass ihn wieder Krebs bekommen. Scheiß drauf.
Ich glaube, wenn du einen einmal magst, dann ist es, glaube ich, sehr schwer wieder. Ich glaube, bei Hitler war ähnlich so, weißt du? Am Anfang war das ein cooler Typ, der hat ein paar Gags rausgehauen im Wirtshauskeller. Man denkt sich, ja, cooler Typ, komm, lass es mal dahin gehen. So, ich bin eh nicht so ein politischer Typ.
Warum ist Hitler so ein schwieriges Thema? Und, aber wir können auch Nero.
Sag mal Nero. Ja, gut, Nero, aber auch Nero irgendwie irgendwie Kolosseum mal unterwegs und dann hat man so sich halt mal so ein paar Löwen mit dem angeguckt und so und dann irgendwie ist so.
Nicht mehr so relatable, ich merke selber.
Jetzt brennt die Stadt. Naja, ich finde ihn immer noch ganz cool. So. Man ist investiert darin.
Ich fand so mindblowing damals, als ich verstanden habe, dass die Brennsoftware Nero wegen Nero so heißt, ist ja Wahnsinn.
Geht's los.
Oder Icarus hätte uns auch nennen können. Andere coole Namen für Brennsoftware. Die Prometheus. Top 5 Namen für Brennsoftware.
Platz Nummer 5, Prometheus.
Platz Nummer 5, Feuer.
Platz Nummer 4, Phönix.
Platz Nummer 4, Streichholz.
Platz Nummer 3, Feuerzeug.
Platz Nummer 3, Brennsoftware 24.
Platz Nummer 2, Hot.
Platz Nummer 2. Habe ich auch hot. Habe ich hier auch stehen.
Platz Nummer 1. Heiß, 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 heiß.
Platz Nummer 1. Nero. Und damit wären wir am Ende gewesen.
Ja.
Nee, finde ich gut.
Da, die Römer.
Ich habe was Besonderes vorbereitet heute.
Nein. Wow.
Ich hole ein kleines Kästchen hervor.
Nein, ist nicht dein Ernst.
Auf dem draufsteht.
Nein, ist das geil. Warum hebst du das nicht für bessere Folgen auf?
Nein. Und zwar hebe ich hervor ein kleines Paket von 23andMe. Und zwar ist das, habe ich entdeckt im neuen Stand-Up-Special von Patton Oswalt, wird drüber gesprochen.
Alter.
Und zwar 23andMe ist eine Firma. Ja, die schicken dir ein Rohr. Da kannst du reinspucken. Und dann onanieren und dann werten die es aus und die sagen dir genau, von welchen Völkern auf der Welt du abstammst. Also woher, wo deine DNA auf der Welt verteilt ist. Ich fand das so cool und Patton Oswalt hat gemeint, er stammt, er hat irgendwie so einen Punkt gehabt in der Mongolei. Er hat sich einer angerufen und gefragt, warum Mongolei? Und dann meinten die ja ganz direkt, ja, du stammst von Genghis Khan ab.
Ja,
und dann musste er lachen.
Die halbe Welt von
Genghis Khan. Aber alle, er hat einfach rumgevögelt. Krass. Man kann sagen, ist eine Bitch.
Ich glaube auch, dass seine Söhne wiederum rumgevögelt haben.
Nee, primär Genghis Khan.
Aber es gibt natürlich auch andere Anbieter, wie zum Beispiel DNA24.
Nein, es gibt nur diesen einen Anbieter. Und ich habe das mal jetzt mitgebracht, weil ich habe es heute bekommen mit der Post.
Kriegst du deine Spucke eigentlich auch zurück?
Ja.
Also ich, vor allem, wirklich ernsthaft?
Nee, kriegst du nicht zurück.
Aber was machen die damit?
geben die an Kinder in Afrika, die zu wenig Spucke haben.
Aber jetzt mal im Ernst, also jetzt mal ganz kurz, ich möchte deine Euphorie kurz bremsen. Es ist ja ein gängiges Geschäftsmodell, dass Leute deine Daten kaufen wollen, also E-Mail-Adressen, Adresse und sowas. Ich meine, DNA ist doch auch wertvoll.
Ja.
Die haben doch da irgendwo eine Datenbank.
Lassen wir mal diesen ganzen Sorgenscheiß.
Die haben doch eine Datenbank mit 10.000 Sätzen Daten, DNA, die können das doch verkaufen.
Ja, und was wollen die mit der DNA?
Ja, irgendjemand hat bestimmt Interesse, irgendwie NSA oder sowas, dass die deine DNA haben.
Meine DNA.
Ja, klar.
Wenn mein Passwort überall, mein DNA, ups, jetzt fällt mir das von hinten.
Ja, angenommen, irgendjemand wird umgebracht und da wird DNA gefunden, die in keiner Datenbank ist, dann fragen die doch bei denen nach, hey, habt ihr ein Match? Einfach mal, um zu fragen.
Ist mir aber egal. Es ist mir wichtiger, 100 Euro dafür zu bezahlen, um zu wissen, woher ich komme. Und dann tatsächlich, ich dachte wirklich, man muss, weil jeder kennt Urintests. So, und dann ist es unangenehm immer. Urintests finde ich immer ein bisschen unangenehm, weil du musst meistens nicht so richtig.
Ja.
Und dann trinkst du vorher viel, dann musst du sehr viel.
Ja.
Und dann weiß man nicht, wie voll soll das jetzt sein. Man macht es meistens viel zu voll. Die brauchen dann nur zwei Tropfen. Ich dachte, so ähnlich ist es ja auch. Man muss einmal reinspucken. Es ist nur wenig mit Spucke. Und dann wird er gut. Aber jetzt guck mal, das ist ein großes Reagenzglas. Schau mal, bis wohin man spucken muss.
Wow. Das sind ja locker 10 Milliliter, oder? 20?
Mir fehlt dir die Referenz. Aber da muss man richtig reinspucken viel. Und dann dachte ich mir, was, wenn jetzt rauskommt, ich bin zu 20% Bounty-Riegel.
Ja, stimmt, das ist ein Problem.
Weil ich gerade ein Bounty-Riegel gegessen.
Cola Light.
Ja. Sie kommen zu 15% aus der Mongolei, zu 20% von dem Milky Way. Aber,
ja, du hast dein Röhrchen jetzt wieder zurückbekommen, ohne deine Spucke.
Ach so, warte mal. Nee, das fängt hier erst an. Man muss nur hier so viel reinspucken.
Ach so.
Gut. Da oben ist auch was drin. Im Deckel ist Flüssigkeit drin.
What? Ist doch deine Spucke?
Nee.
Was ist das?
Ich glaube, damit wird das konserviert. Für die Fahrt.
Ja, aber das konserviert doch nicht. Das ist doch.
Nee, man muss es so zumachen,
ja,
so
klappen, ja.
Und dann wird es aufgenommen. Also oben ist in so einer kleinen Silber, durchsichtigen Folie.
Warum isoliert das denn besser als das Plastik, das drumherum ist? Da muss doch überall Wasser drum sein.
Ich glaube, weil es sonst abläuft oder eintrocknet oder sowas. Es ist irgendwas, was es konserviert.
Okay.
Ich mach das, gut. Ich mach das in Ruhe zu Hause.
Alles klar.
Oder? Aber ich habe da echt Bock drauf. Und dann kann ich, ich schicke das dann ein und dann könnt ihr, dann werde ich euch mitteilen, woher ich abstamme.
Aber ganz kurz, ich möchte es ganz kurz, bevor wir die Ergebnisse lesen, ganz kurz verstehen. Was die gemacht haben, ist, die sind in der ganzen Welt rumgereist und haben von ganz vielen verschiedenen Orten DNA-Proben genommen und vergleichen jetzt die DNA, die du ihnen einschickst, prozentual.
Ja. Wobei, man hat ja auch die DNA vom Ötzi. Oder man hat ja auch die DNA von Urvölkern, den Mayas und so, die auch, oder Ägypter. Ich schätze einfach, dass die Stämme nehmen, so was immer bei denen gleich war und sowas, und werden das dann abgleichen mit der DNA, die man selber mitbringt. Und dann werden die sagen, deine DNA, oder?
Aber wo haben die ganze DNA? Also die müssen doch dann von, also ich meine, wenn du jetzt einfach mal einen Mongol nimmst, der ist ja nicht repräsentativ.
Ja, und dann ist er auch noch, hat er noch ein Chromosom weniger und dann denkt man sich, ja gut.
Und auch der ist nicht zu wenig Bounty, also da ist halt, schleicht sich auch was irgendwie in die Allelen ein, ja. Und deswegen ist es ja auch schwierig.
Spezieller Humor.
Aber, ja oder gibt's, oder kann man in den DNA selbst lesen, wo man herkommt? Oder ist einfach nur ein Vergleich mit den Leuten, wo
sie
jetzt wohnen?
Ich glaube, Ich glaube, die haben jetzt sehr viele DNA-Proben.
Ja.
Und die sagen, dein Stamm ist ähnlich wie der von der Yin-Yang in Japan. Und deswegen ist deine DNA auch hier zu so einem gewissen Prozentsatz. Dann gibt es so ein Kuchendiagramm und da ist ein bisschen Japan, weil Yang-Yang genau den gleichen DNA-Stamm hat.
Dann müsste bei dir doch rauskommen einfach nur Deutschland.
Wahrscheinlich ist ein großer.
Die Leute, die jetzt in Deutschland wohnen.
Und sage, da ist ein großer Punkt auf Deutschland.
Ich verstehe es nicht, weil, wenn die aktuelle DNA nehmen,
ich glaub, dann ist ja
deine aktuelle DNA auch die jetzt gerade in Deutschland
ist. Das System hat Schwächen, wir sind noch in der Beta-Phase. Ich glaube,
dann müssen wir wahrscheinlich einfach mal.
Es ist vor allem interessant für Leute, die in den USA leben, weil die ja weniger nachvollziehen können, woher ihre Völker kommen.
Also, ja, aber du nimmst doch auch Proben aus den USA, oder nicht?
Ja. Ich lese mich da noch mal genau ein, würde ich sagen. Ich war nur so gehuckt. Allein, ich habe auch schon mal sowas gemacht mit so Ahnenforschung. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend.
Ja.
Weil ich bin auch sehr groß.
Alles Nazis, oder?
Alles Nazis. Und ich bin auch sehr groß. Ich will auch wissen, woher habe ich diese Größe?
SS.
Stamme ich vielleicht von einem Yeti ab? Man weiß es nicht genau.
Ja.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Mhm. Vielleicht geht's nach hinten los.
Hast du denn schon reingeschaut? Oder ist es jetzt wirklich das erste Mal?
Nee, ich habe noch nicht reingeschaut.
Hast du denn die Ergebnisse schon?
Nee, wie gesagt, die kommen ja noch.
Ach,
ich muss erst mal reinspucken.
Oh, Alter, ich dachte jetzt die ganze Zeit, wir machen spannend und jetzt kommen gleich die Ergebnisse.
Nein, das ist doch erst der Prolog. Ich habe das gerade erst bekommen.
Ey, jetzt habe ich mich so gefreut. Ich habe schon so viele Mongolenwitze auf Lager. Ja,
dann musst du wohl noch. Du musst auf Folge 127 fahren. Musst du noch mal reinhören. Ach, ja, komm, Florentin, wir machen noch andere tolle Themen heute. Ich muss erst mal dahin schicken. Das ist doch nur die Prolog-Folge.
Ja, okay.
Ich habe mich auch gefragt.
Aber willst du eine Schätzung abgeben?
Ja, also ich glaube Ägypten. Ich glaube, ich stamme aus Ägypten ab, primär. An
dem aktuellen Ägypten oder dem antiken Ägypten oder was?
Da muss ich mich erstmal einlesen. Jetzt hör auf, wenn man diese ich dachte, das wäre eine gute Idee.
Okay. Wenn die uns schon sponsern, dann nochmal, da müssen wir doch auch genau erklären, was es denn ist.
Wir haben den Namen falsch ausgesprochen. Die wissen, dass wir das nicht können zum Sponsern. Jetzt ist da ein Fussel rein. Jetzt komme ich wahrscheinlich. Bin ich zur Hälfte Rind, oder was?
Ich bin so dumm. Du musst es erst noch abschicken, oder was?
Ich bin so Jesus Christ. Mein Auge zuckt.
Aber warum hast
mein
du...
Mein Auge zuckt.
Als ich gefragt habe...
Als du diese Dummheit von dir gegeben hast, fängt mein Auge an zu zucken.
Aber warum
mein Gehirn kann das nicht wahrnehmen.
Aber warum, als ich gefragt habe, oh, die haben dir das wieder zurückgeschickt, warum hast du denn nicht gesagt, ich habe es noch nicht abgeschickt?
Nee, das habe ich nicht gehört. Die haben mir was geschickt. Hab mich auch gefragt, warum du das so sagst, warum du es nochmal betonst. Aber man kriegt erst sein Reinspuckset. Das habe ich gerade hier noch. Hier, Florentin, muss ich erst hineinspucken. Und dann schicke ich es ab.
Okay.
Also, wenn ihr aus der Zukunft direkt zur Folge 127, da haben wir das schon aufgelöst und haben Heidenspaß damit. Gerade sind wir noch ein bisschen verwirrt, genau wie es funktioniert.
Oder in der Live-Show.
Ja, oder in der Live-Show.
Holt euch noch Tickets.
Gibt's nicht mehr.
Wow. Naja. Hast du eine Schätzung? Ägypten, sagst du?
Ja, ich sag Ägypten.
Wie viel Prozent?
89. Wahnsinnig ägyptisch, glaube ich, bin ich veranlagt. Ich fühle mich auch so. Also ich fühle mich da so hingezogen. Die Götter finde ich alle spannend. Dieser Kopfschmuck, den finde ich wahnsinnig ästhetisch. Ich denke mir, also wenn ich die Wahl hätte, jetzt nochmal so eine Hardcore in eine Religion mich reinzufuchsen, würde ich wahrscheinlich Ägypten nehmen.
Ja, die alte ägyptische.
Das war übrigens auch ein Bit, den ich gemacht habe, der nicht ankam. Ich habe gesagt, ich habe Angst vor dem Tod, aber ich habe nicht Angst vor dem Tod an sich. Ich habe Angst, dass eine Religion Recht hatte. Mhm. Aber wenn eine Religion Recht hatte, haben wir alle ein Riesenproblem. Außer Christen, da kann man mir noch beichten halt und ist einigermaßen cool alles danach.
Ja.
Aber was wäre ein wahnsinniges Problem, wenn wir plötzlich da oben ankommen und dann stellt sich raus, dass so ein kleines ägyptisches Dorf recht hatte.
Ja.
Was macht man dann? Dann hast du ein wahnsinniges Problem. Und dann kam ich Gags abgefeuert und wow, und Leute haben geboot. Aber ich finde das wirklich eine wahnsinnig lustige Vorstellung einfach. Ja. Wenn man einfach, die hatten halt recht, die mit den Tierköpfen, die hatten recht.
Es ist so ein bisschen, ich glaube, wenn ich tot wäre und dann irgendwo aufwache, denke ich mir, ah, die Wahrscheinlichkeit ist sehr schlecht.
Ja, oder?
Statistisch gesehen.
Als Christ hast du den Vorteil, du kannst sagen, kann ich noch kurz die Beichten alles
sagen? Selbst als
Christ. Da hinten ist eine Kabine, gehen Sie einfach da rein.
Ey, selbst als Christ bin ich bei 15% so. Ja, aber ich bin zumindest getauft so.
Ja, wir haben schon mal gebetet.
Okay, es geht schon.
Jeder betet so.
Geht schon.
Bitte lass mich niemanden neben mich sitzen bei der U-Bahn.
Ja, so, ich weiß nicht, ob das gut ankommt,
ehrlich gesagt. Lass Werder Bremen gewinnen. Ja. Bitte, ey. Jeder betet mal kurz.
Ja.
Aber ich meine so, du hast selten an Anubis. Du hast selten gesagt, hey Anubis, ganz kurz, wenn das Deutschland bitte eine Goldmedaille gewinnen könnte, wäre das echt wahnsinnig.
Es gab doch diese zwei ägyptischen Götter, die zusammengefasst wurde, ne?
Hä?
Ist das jetzt Schlagzeile für dich?
Hä? Was? Wer wurde zusammengefasst?
Zwei.
Es gab zwei Religionen, man hat gesagt, komm, wir sind so ähnlich, fassen wir es zusammen.
Nee, es gab zwei.
Das erste Testament und das zweite Testament.
Die zusammengebaut wurden einfach so.
Wie zusammengebaut wurden.
Ja ewig.
Wie zusammengebaut wurden.
Naja, da gab es dann halt irgendwie, keine Ahnung, Ramm und Sees. Und dann hat man gesagt, boah, das ist so verwirrend, ey. Lass uns jetzt die einfach zusammenfassen. Und dann so, ja, passt schon, wir kürzen das so ein bisschen
die zusammen. Die haben 80 Götter, warum sagen die bei zwei? Nee, das reicht, das ist jetzt die Grenze. Bei 81 ist Schluss. Ich kann mir 81 Namen gut merken, 82, nope. Fassen wir zusammen.
Wie googelt man das denn? Ey, das ist doch scheiße.
Vor allem, man muss auch sagen, dass die ägyptischen Götter sind auch cool. Also die sind so ein bisschen so, ich finde, hier ist ja wie, Alexander Dobrindt ist ja Chef von Verkehr und von Internet. Und der digitale Minister.
Ja.
Wo man so gesagt hat, komm, das kriegst du jetzt auch noch. Internet kriegst du jetzt auch noch, Verkehrsminister.
So obendrauf
einfach. Ja, genau. Und bei den Göttern ist auch so ein bisschen. Das ist die Göttin der Liebe und des Volleyballs.
Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, kann man die schon noch patchen, diese Götter, ne? Ich meine, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, es gibt einen Gott fürs Internet oder so. Nee. Aber es gibt irgendwie so einen Gott für Handwerk. Ja. Oder ist nicht sogar Hermes auch so ein Postgott?
Ja.
So, der bringt die Briefe?
Der Götterbote.
Ja.
Und was noch?
Der hat die Post.
Nee, das ist sein Ministerium.
Ja, und der hat, glaube ich, so. Nee, und auch der Interpretation und der Auslegung. Deswegen sagt man Hermeneutik.
Post und Pilze, komm.
Jetzt, oh. Einfach so, Forstwirtschaft, fuck it.
Ist egal.
Passt jetzt. Aber ich sag mal, Post war noch ein technologischer Fortschritt, den man noch integriert hat in die Götterwelt. Zu sagen so, ja, Post ist eine super Sache.
Und wer ist der Internetgott?
Gibt keinen Internetgott. Es gibt hier für Scrabble oder hier für dieses, wie heißt das, wo man auf dem Boden so rumkriecht?
Twister.
Gibt keinen Gott dafür. Hm. Aber bestimmt irgendwo in den Ägyptischen haben die irgendwas. Mann, ich finde das jetzt nicht. Das ist auch on the fly recherchieren ist schwierig.
Schreibt mal auf die Tour, wir brauchen irgendwas zum Nachschlagen.
Nachschlagewerk. Wir brauchen so ein Fact-Checker.
Wir brauchen ein Nachschlagewerk.
Aber der hieß irgendwie zwei Götter mit jeweils einer Silbe wurden zusammengelegt zu einem Gott mit zwei Silben.
Ramses kann ja sein.
Der Ramses ist ja ein Pharao.
Genau.
Pharao.
Agamemnon. Tut endlich.
Kommt Pharao von Pharao?
Ja. Lass mal weitermachen. Lass mal weitermachen. Also mein Ägypten-Warnlicht ist gerade angegangen, weil wir haben zu lange über Ägypten gesprochen. Leute, verlassen uns.
Ich glaube, das Spannendste, was man machen kann, ist in Ägypten die Pyramiden sich anzuschauen.
Wow,
lass okay. Lass mich das präzisieren.
Ein Satz, wo du in viele Richtungen abbiegen hättest können. Dass du dich dafür entschieden hast, Wann die abzusehen.
Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist in Paris dir den Eiffelturm anzuschauen.
Okay.
Das
waren die Reisetipps.
In Ägypten, so eine Reisegruppe in die Pyramiden, locker 30% Verschwörungstheoretiker. Weil in jeder Verschwörungstheoretiker-Theorie hast du immer die Pyramiden mit, das waren eigentlich Kraftwerke, die haben schon Strom erzeugt, die Aliens haben das gebaut. Und für normale Menschen ist eine Pyramide nicht so unfassbar. Das
ist eine Form.
Ich meine,
die haben eine Form gebaut.
Ja, die haben halt Steine aufgebaut. Das kann mein dreijähriges Kind auch. Gut, das waren halt viele, also groß, easy. Aber Verschwörungstheorie, das heißt, du gehst da als Tourist rein und hast dann irgendwie so ganz weirde Typen, die irgendwie dann so mit so Geigerzählern durch die Gegend laufen und sagen so, jetzt schauen wir uns das Kraftwerk an, Renate. Jetzt gehen wir rein, jetzt gucken wir, wo die Reaktoren sind. Ich sagte, ich hatte recht und machen Fotos
von nur geile einem. Leute.
Und der Guide einfach so... So,
nein, das ist ein Grabmal. Das ist einfach.
Das ist das Grabmal. Und im Hintergrund rempeln die sich so an und so: Grabmal.
Hast du dir ausgedacht? Grabmal. Hast du auswendig gelernt? Ja, aha. Ich hab auswendig gelernt.
Und wo ist die Schatzkammer? Ja, die Schatzkammer, aber da gibt es keinen Zutritt dafür. Das ist leider unter Urheberrecht oder Gedenkmalschutz und so. Und alle immer. Und alle immer so: Aha, und wo sind die Aliens? Ja, wie ich am Anfang gesagt habe, Aliens haben das nicht gebaut, nett. Aber einfach, ich glaube, der schlechteste Job, den du haben kannst, ist ein Tourguide in den Pyramiden.
Aber du hast halt auch leider Touristen dazu, weil die Strände ringsrum cool sind.
Ja, Rentner, Verschwörungstheoretiker und Touristen, die schlimmsten drei Gruppen, die es gibt.
Wo du nur Verschwörungstheoretiker hast, sind in Nevada. Wüste Nevada, Roswell zum Beispiel. Gott. Wo Area 51 steht und auch der Absturzort ist von diesem UFO angeblich in Roswell.
Oder ich glaube, der zweitschlechteste Job, Tourguide in Area 52. So, wo keine Sau hinkommt. Einfach so, ja, wir haben hier Flugzeughangars und Drohnenprogramm ist hier auch recht stark. Sind Sie sicher, dass Sie nicht zu Area 51 wollten? Ja. Sie sind der einzige Tourist.
Ich habe die schlechten Security Guards. Einfach Area 52, komm.
Wollen Sie wirklich ein Ticket kaufen? Area 52. Sind Sie sicher?
Dann tut einem der Security Guide leid und sagt so, ja, würde ich gerne.
Wirklich? Wirklich? Sie wollen die Landebahn sehen?
Aber nur kurz.
Sie wollen den Atombunker sehen?
Wie weit ist denn Area 51 weg? Nur mal so kurz,
naja,
nur so
rein fünf zeitlich. 5 Minuten ist direkt nebenan.
Okay, komm dann. Wollen wir es mal? Ja, komm dann.
Okay. Wow, ich habe schon seit 3 Jahren. Also hier, das ist die Militärbasis. Also da dürfen Sie nicht rein, das ist alles streng geheim. Aber da hinten können Sie ja mal gucken, ob Sie die Landebahn sehen.
Gibt es denn eine Cafeteria?
Nee, wie gesagt, alles bei 51. Und da hinten ist ein kleiner Merchandise-Laden mit dem I Survived Area 52.
Wir wollen sie auch gar nicht von der Arbeit abhalten. Ich meine, ist auch streng geheim.
Das ist
sie dürfen uns ja gar nicht mehr viel
tatsächlich
zeigen.
Überhaupt nicht geheim, nur das eine Gebäude. 52, wir haben nichts zu verbergen.
Okay. Auf 3. 3, 2.
Wohl! Wie viele Areas gibt's denn eigentlich? Sollte man die Frage, ist es erlaubt, die Frage zu stellen?
Oder ist es wegen der Bundesstaaten? Es gibt ja 50 Bundesstaaten. Ist deswegen Area 51? Nee.
Ach so, wie der 17.
Spieler. Wie Mallorca, der 17. Bundesland.
Nee, der 12. Spieler. Ja. Ist der Fan.
Der zwölfte Mann.
Der zwölfte Mann. Das
zwölfte Spiel.
Ja, oder.
Der zwölfte Protagonist. Du bist so intellektuell für Sport. Apropos, ey, Olympia, meine Lieblingssport, mein Lieblingssportereignis. Muss
ja,
man sagen.
Gut, aber als, das sind ja so ein bisschen die.
Nee.
Also es ist ja so für mich noch zwei oder Paralympics, die Winterolympiade.
Ein ich finde die fast noch besser,
ja?
Weil du hast Curling dabei. Du hast Leute rutschen den Schlitten einfach den Bobkanal runter. Man fragt sich, es heißt Bobkanal. Ihr benutzt eure Sportart ist schon falsch.
Ja, vor allem Winterspiele sind für mich so, ah, okay, ihr seid die 10 Leute, die irgendwie noch Schnee in ihrem Land haben. Cool, kommt mal her. Okay, wer von euch kann am weitesten springen im Snowboard? Ah, okay, gut, einer aus Island,
oh, Herr Kritiker,
einer aus Kamerun.
Und dann kommt jemand aus Kenia rein und wird Letzter und alle freuen sich.
Naja, aber
zumindest dabei gewesen.
Es ist so offensichtlich, es gibt ja keinen Nachwuchs für Wintersportarten. Nee, es gibt keinen Nachwuchs. Das heißt, in locker, wir können jetzt anfangen, das abzubauen. Wir können jetzt anfangen, die ganzen Lifte abzubauen.
Und mal ganz
in
10, unter
20
uns
Jahren gibt's das nicht mehr.
Dabei sein ist auch nicht wirklich alles.
Ist nicht, oder? Wirklich alles. Es ist nicht mal die Hälfte.
Ey, da gehört schon noch eine Menge dazu.
Wirklich nicht mal die Hälfte.
Nee. Vor allem dann kam es zu der Situation, dass Curling gegeneinander gespielt wurde. Und es ist ja schon Teil, so ein bisschen Hobby, eigentlich. Das ist ja nicht wirklich die Sportart, mit der die Geld verdienen. Also es bleibt halt dieser Hobbyaspekt, der ist ganz cool, vor allem beim Curling, wo man sich fragt, ist das wirklich das, wollt ihr das euer Leben lang, wollt ihr das machen? Ist ein bisschen lächerlich.
Vor allem, es gab doch diesen einen, ich glaube, russischen Sportler war das, wo jetzt wieder so ein Doping-Skandal ist. Und der war
beim Curler.
Wo ich dachte so, ja, okay, nicht cool, dass er dopt, aber
Curling. Aber wollen wir da nicht einfach sagen, Lass ihm doch seine Medaille, lass ihm doch.
Also ich kann verstehen, Tour de France, einfach ja, massive Leistung, einfach du, dein Körper.
Hast du die Beine danach wirklich gesehen? Nur eine große Ader.
Ja, dein Körper muss einfach ballern, wie es geht. Aber Curling, so filigran, irgendwie das Eis, ich meine, das kann jeder, der es dreimal macht, kann den so weiter nach hinten stoßen.
Aber das müssen wir mal herausfinden, worin der gedopt hat, was er für ein Mittel genommen hat.
Ja, also da ist, ich siehst dann so einfach Leistungssteigern, wo man sich denkt so, okay, das ist mir schon klar. Aber
oder er hat einen besseren Besen genommen, er hat einen Staubsauger genommen.
Ja.
Oder er hat so einen Stein genommen, der hinten explodiert und die anderen Steine wegschießt. Oder
so. Ja, das kann sein. Oder so einen ferngesteuerten, wo dann irgendwie der Trainer irgendwie dann so zusammengekaut hinten steht mit so einer Fernbedienung. Und dann fährt er so und dann so.
Drohne.
Und man sieht so, wow, wer hat das denn gemacht?
Nee, ich hab's crazy angedreht. Ich hab's angedreht so.
Nee, angedreht.
Ist doch gedopt. Der Stein ist doch gedopt.
Nein. Oder so ein Magnet. Wer kontrolliert den Keller von diesen Bahnen? Dass du mit starken Magneten unten an die Decke.
Wird kontrolliert.
Und die, na, wirklich? Von wem?
Nein.
Von wem? Zeig ihn mir.
Ja.
Und wie viel Geld kostet es, ihn zu bestechen?
Findest du nicht auch irgendwie, hat das Curling was von so einem Minigame? Also, es ist wie, wenn du ein Spiel spielst, aber das ist nicht das richtige Spiel, sondern du musst halt erst das Tutorial machen.
Ja, oder so eine Ladepause. Während das eigentliche Spiel lädt, kann man Curling spielen.
Zeig Curling, solange bis Ladung nicht anfängt. Einfach kurz, dann klar. Und jedenfalls spielen dann oft Ehepaare zusammen. Die sind das Team.
Ja.
So, die Frau muss putzen. Will ich oft so, dass die Frau, immer die Frau putzt oder der Mann, ist eigentlich egal. Manchmal die Frau, muss man sagen. Das ist schon so fragwürdig. Und der Mann stößt an, macht das
viel. Ich glaube, jeder muss mal putzen, oder? Es gibt da so einen Putzplan.
Die rotieren, ob da ein Putzplan herrscht. Vor allem, ich finde, das Eis ist schon sehr sauber.
Ja, muss man auch mal sagen.
Muss man auch mal sagen.
Also, die Leute, die professionelles Eis reinigen, die da mit diesen Gefährten drüber fahren, die denken sich auch so, hallo?
Soll ich
jetzt nochmal drüber fahren oder sollen wir es lassen an der Stelle?
Nach dem Eishockeyspiel wird auch einfach gecurlt direkt.
Ja.
Naja, und dann hatten die wohl so einen Ehestreit, die Curler.
Ah, nein.
Und dann haben die noch relativ offen ausgetragen. Und Curling besteht ja zu, sagen wir mal, zu 10% aus Wischen und zu 90% aus Anschreien. Boah, mach das schneller! Dann gab es dann dieses russische Pärchen, was halt einen Ehestreit hatte. Und was dann halt, hat dann der Kommentator auch so ganz offen einfach thematisiert, wo ich auch fragt, okay, ist sehr indiskret, aber sag ruhig weiter. Irgendwie interessiert es mich auch. Und dann hat halt die Frau das Ding geschoben und hat den Mann halt angeschrien. Und man denkt so, wird doch gecurlt oder wird gerade der Ehestreit einfach öffentlich auf der Weltbühne ausgetragen?
Und der Wurf sieht gut aus. Jetzt kommt der Vorwurf, sich nochmal mit Nadja getroffen zu haben.
Was war da eigentlich
Kollegin?
Los?
Sie ruft nochmal an, er rollt mit den Augen und sagt, da war nichts, Schatz. Der Stein währenddessen weiter.
Jetzt lass mich, wir curlen doch gerade.
Aber es scheint beliebt zu sein in Russland, oder? Wenn die viel Eis haben?
Wenn die dopen dabei vor allem. Vor allem dieser Leistungsdruck, der dann offensichtlich da herrscht beim Curlen, dass man meint, dopen zu müssen. Dass man so unter Druck steht, dass man sagt, weißt du was, ich will unbedingt, um sogar illegal dafür Substanzen einzunehmen, ich will Curling-Olympiasieger werden. Hat er gewonnen noch?
Ich glaube schon. Und es ist dann so, muss man dann die Goldmedaille zurückgeben oder kriegt dann der Zweite die erste und der Zweite die dritte und der Dritte die vierte. Und dann musst du den immer zu Hause anrufen und so.
Das vor allem hat dieser Medaillenspiegel auch einfach gar keinen Zweck. Also er zeigt an, klar, welche Mannschaft am meisten Medaillen hat, aber erstmal, du kannst sie nicht vergleichen, weil Kamerun kommt da mit einem Mann an. Der muss auch gleichzeitig die Fahne tragen, die ganze Zeit.
Ja.
Und macht dann halt im Schlitten mit, weil er.
Der hat so ein ganzes Gebäude
für sich allein. Weil er mal Schlitten gefahren ist im Winterurlaub. So, und das ist einfach. Und dann gibt es ja immer das deutsche Dorf. Gibt es dann auch das kenianische Dorf, wo er dann ist? Weiß man nicht genau. Und dann, dann hängt er halt da ab. Und dann, natürlich können die keine. Warum vergleicht man die Länder? Weil Deutschland hat jetzt irgendwie mittlerweile 40 Medaillen oder sowas.
Ja, vor allem muss ich auch mal sagen.
Aber die sind einfach 500 Menschen.
Unterschiedlich schwer, Goldmedaillen zu gewinnen in manchen Disziplinen. Manche kriegst du hinterhergeworfen. Und bei anderen musst du da wirklich dein ganzes Leben
trainieren. Curling ist umstritten.
Oder so.
Curling musst du dopen.
Ja, ich glaube, es gibt halt so Sportarten, die du halt mal nebenbei irgendwie, wie gesagt, im Verein machst und dann, oh, du hast Talent, willst du hinfahren? Ja, okay.
Ja.
Und dann holst du halt die Golden.
Also, ja, okay. Nee, nächste Woche passt mir nicht. Da ist doch Job und der Frank hat schon Urlaub genommen.
Ach so.
Wenn ich da jetzt auch Urlaub nehme,
Paul,
ist die ganze IT-Abteilung leer.
Paul und Karin, habt ihr Lust?
Ja, so läuft's so. Aber ich habe heute gelesen, dass Norwegen ist ja auf Platz 1 im Medaillenspiegel, vor Deutschland noch.
Mhm.
Das darf auch nicht der Fall sein, da hat die Bild-Zeitung direkt registriert und gesagt, nein, da ist irgendwas faul, die haben mehr Medaillen als wir und haben recherchiert. Und tatsächlich haben die am meisten Medikamente legal importiert bekommen in das Dorf. Und zwar irgendwie so 60.000, ja, keine Ahnung, also nicht für Fakten, irgendwie für Fakten festnageln bei uns, aber so sehr viel Asthma-Spray haben die bekommen.
Aha.
Weil angeblich alle deren Langläufer, die alle gewonnen haben, haben Asthma. Und dann nehmen die halt Asthma-Spray, die Lungen werden erweitert, bessere Sauerstoffaufnahme und so, ja, fürs Blut und so.
Aber und muss man da nicht beweisen, dass man Asthma hat?
Doch, genau. Du musst halt einen ärztlichen Attest vorlegen, dass du Asthma hast.
Ja, gut, okay.
Und dann kannst du halt Asthma nehmen, bis du umfällst, bis zu einer Grenze. Und dann darfst du halt auf jeden Fall mit offensichtlichem Mittel im Intus fahren, wo du halt mehr Sauerstoff im Blut haben kannst und auch leistungsfähiger bist.
Das heißt, die Asthmatiker, die ihr Leben lang gemobbt wurden, plötzlich, wenn sie Langläufer werden, sagen sie, tja Leute, jetzt ziehe ich an euch allen vorbei.
Es ist vor allem, und irgendwie haben 5% der Menschheit haben Asthma, aber die Top 20 der Welt im Langlauf haben alle Asthma. Haben alle Asthma. Das ist schon auffällig.
Das ist schon verrückt.
Aber die haben kein Asthma.
Ne? Warum nehmen dann nicht alle Asthma-Spray?
Weil es nicht erlaubt ist. Ist
ja für Basketball
auch
gut, wenn die Lungen erweitert sind.
Ja, ist halt nicht erlaubt.
Ja, aber für Langlauf dann schon, oder was?
Nee, nur weil die Asthma haben.
Ja, gut, aber kann man sich dann so einen Attest nicht faken?
Ja, yeah, das glaube ich ja. Ich unterstelle denen jetzt gerade einfach knallhartes Doping. Was, haben sie Husten?
Kann ich? Nee, Asthma.
Wollen sie Asthma-Spray verschrieben?
Yep.
Langläufer?
Ja. Yep. Also kurz mal eine Stöcke halten. Langläufer einfach so. Sorry,
nee, aber
muss man auch mal sagen, so ein Berg runterfahren macht Spaß. Das ist einfach wie, wenn du dein Auto schiebst.
Ja. Yeah.
Wenn du dein Auto selbst
über Nürnberg bringst. Ja, falsch.
So, du sitzt auch dafür ist es nicht gedacht einfach. Das ist wie wenn du so einen Wettlauf im Fahrrad schieben, neben dem Fahrrad herlaufen und dann so ganz schnell tippeln. Yeah. So einfach so, nein,
genau
so
funktioniert es nicht. Die Sportart gehen ja auch so. Auch weird ist. So geht man ja auch nicht.
Bist du denn im Langlauf wirklich schneller, als wenn du läufst?
Nein, weiß ich nicht. Doch, die Trainer rennen ja manchmal hinterher. Die Trainer dürfen auch auf die Strecke laufen.
Schieben.
Und dürfen die Leute beschimpfen und anfeuern und so ein Kram. Und geben denen dann Trinkflaschen und so ein Kram. Und manche auch einfach Weißbier trinken, wo man sich auch fragt, okay, jetzt ist alles egal oder was. Machen wir es noch, geht's noch um was? Wo man auch zwischendurch so ein Sportler anhält. Ist noch Spielstopp oder können wir, es geht's um was? Und Biathlon, sorry, Langlauf und Schießen.
Ja.
Und sind die dann auch gut in Langlauf? Warum machen Langläufer nicht Biathlon? Gibt's da irgendwann? Und Skispringer? Gibt's ja auch diese nordische Kombination? Das ist ja Biathlon und Skispringen. Und noch irgendwas und Langlauf?
Ja, meine Cousine zum Beispiel war erfolgreiche Biathletin und die hat auch gesagt, sie interessiert Schießen überhaupt nicht. Sie interessiert sich nur für Langlauf. Aber im Biathlon
gibt's. Warum machst du nicht Langlauf?
Aber beim Biathlon gibt's einfach höhere Preisgelder, mehr Werbedeals und sowas. Und die hat dann halt einfach Schießen gelehrt und einfach stupide runtergeübt, sodass sie es halt hinkriegt, jetzt nicht irgendwie 100 Strafrunden fahren zu müssen. Aber das war, da habe ich auch immer mir gedacht, Mensch, wow. Ich habe mir gedacht, so, wow, ich als Elfjähriger habe da relativ wenig
Meinung dazu.
Kann ich bitte wieder weiter spielen gehen?
Aber Biathlon ist Langlauf, Skilanglauf und Skischießen. Triathlon Also das ist ja Triathlon, ja, ist Schwimmen, ja. Fahrradfahren und Curling.
Es ist einfach wie so eine Minispielkollektion. Es hat so ein bisschen so. Es reicht doch nicht, wir müssen noch mal was machen. Nee. Komm, das ist wie eine Kurzgeschichte. Alle hassen Kurzgeschichten. Aber so ein Kurzgeschichtenband liest man durch zwei, drei, um dann zu merken, eigentlich hasse ich Kurzgeschichten.
Es ist auch so entstanden, hat man ein Publikum gehabt in der Stadt, hat gesagt, komm, jetzt ist gerade die eine Sportart, die wir haben, hat gerade Pause. Zeig denen was anderes. Lass die Stäbe weit werfen oder so. Komm, zeig denen das. Und Leute waren begeistert.
Vor allem, ey. Ganz kurz, wenn du schon eine Winterolympiade machst, warum zur Hölle
ist keine Schneeballschlacht, oder?
Keine Schneeballschlacht. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Warum macht man nicht die Schneeballschlacht?
Oder Schneemann bauen. Wer den größten Schneemann baut? Schneeballschlacht finde ich gut.
Schneeballschlacht ist...
Lawine überleben.
Ja, sehr gut.
Entfesseln.
Ja, 15 Minuten hat man Zeit, wenn man von der Lawine überschüttet wurde.
Genau.
Bis man tot ist.
Ja.
So. Und Schneeballschlacht wäre doch richtig. Also, ich meine, da muss man sich natürlich über die Regeln Gedanken machen und so. Ist halt so ein bisschen so wie so Lasertag, was halt super lame ist und so. Aber
warum?
An sich.
Warum gehst du auf Lasertag rum?
Ich weiß nicht, bin ich so ein Lasertag-Freund. Ich habe es auch nie gemacht, vielleicht ist es
total. Ja, ne? Wollen wir mal Lasertaggen gehen?
Auf gar keinen
Fall. Und wir nehmen so eine Kamera mit und so zwei Reporter-Mikrofone und machen so einen unangenehmen Beitrag. So einen alten, so einen 90s, so einen Harald-Schmidt-Show-Beitrag.
Ja, so ein Stefan in Gefahr.
Stefan in Gefahr. Heute sind wir hier in der Lasertag-Halle in Köln-Ehrenfeld. Schauen wir hier rein. Und dann immer auch so unangenehm zwischengeschnittene Memes und sowas.
Ja.
Das machen wir mal.
Ja,
das passt gar nicht zu uns.
Abonniert weiterhin das YouTube-UFO 2, auf dem ihr tolle Videos bekommen könnt und wir in Gefahr sind. Toll. Skifahren hat auch schon immer Spaß gemacht.
Eigentlich. Naja, ich habe heute Morgen Brötchen kaufen und dann ist mir was passiert, was mir häufiger passiert. Also du wirst nicht relaten können, aber alle Brillenträger werden relaten können.
Ja.
Wenn man aus der Kälte in warme Räume kommt, beschlagen die Brillen. Mhm. Und man sieht aus wie...
Der Typ aus Sin City.
Wie Elijah Wood. Man sieht aus wie eine Massenmörder Comicbuchfigur. Mhm. Und es ist einfach unangenehm. Und es versaut dir den ganzen Tag. Es versaut dir dein Standing. Du kommst in den Raum. Das ist wirklich das Sprichwort, das Erste, was man macht. Du kommst in den Raum rein und du bist direkt ein Freak. Deine Brillen beschlagen und so langsam... Leute gucken in die Augen und so langsam wird das Glas so milchig und man sieht einfach aus wie, man kennt das ja bei Blinden.
Ja.
Wenn man Blinde mal unangenehm in die Augen guckt. Ganz unangenehm, diese milchigen Augen.
Und vor allem, da musst du improvisieren. Und was hätten Sie gerne? Ich nehme eine Apfeltasche. Ich habe das Angebot nicht gesehen, aber ich gehe all in, ich nehme eine Apfeltasche.
Und ich wollte experimentieren. Es war ein neuer Bäcker heute mal.
Neuer Bäcker?
Ich bin woanders ausgestiegen, weil ich das 23andMe Set abholen musste auf der Post. Und da war halt ein Bäcker und da wollte ich ihn ausprobieren. Und dann musste ich die Brille abnehmen.
Holy shit, aus so einem
Reflex heraus. Aber dann siehst du ja auch nichts.
Ja.
Es ist halt mega unangenehm. Und dann Leute behandeln, ich habe den Bäckerbediener angesehen, er wollte mich normal behandeln wie ein normaler Mensch. Es war gezwungen. Er hat mich anders wahrgenommen.
Manchmal so mit Bedienungen, manchmal klickt's und manchmal nicht. Manchmal hat man eine Ebene, manchmal hat man einfach keine Ebene.
Ja, und genau so war's. Und es war halt, ist auch manchmal, wenn man abends irgendwie in eine Kneipe kommt oder in eine Bar oder in einen Club, dann hast du direkt die beschlagenen Augen und alle potenziellen Sexualpartner sind sofort nicht mehr interessiert.
Ja. Aber du bist
verwundbar. Das ist der Grund.
Du bist verwundbar.
Hä?
Verwundbar. Vielleicht ist es auch so, vielleicht zieht es auch manche an.
Hä? Was? Was hast du gesagt? Ja, man ist verwundbar. Man ist aber vor allem auch ein Freak. Man ist ein augenloser Freak mit so zwei weißen Strichen vor dem Auge.
Beschlagen Sonnenbrillen dann auch?
Ja, aber das ist ja egal. Sieht man ja dann nicht, oder? Aber Brillenträger da draußen, geht's euch auch so? Schreibt's in die Kommentare.
Schreibt's mal in die Kommis.
Das würde mich interessieren. Oder gibt's einen einfachen Trick, das zu verhindern?
Ja, kann man das nicht einfach so wegwischen?
Beim Tauchen habe ich gelernt, ich habe mal so einen Tauchenlehrgang gemacht.
Oh ja.
Und da muss man reinspucken in die Taucherbrille. Reinspucken und verreiben.
Ja, genau. Aber beschlagen sie den innen oder außen?
Nee,
die Brillengläser.
Außen. Innen? Weiß ich nicht. Unsicher.
Schwer. Ja, muss man auch. Habe ich auch. Aber ich weiß nicht, was das genau ist.
Reflexartig puste ich dann da rein, aber es hilft halt auch nicht.
Ja, so wie beim Tauchen, ne? Wo du ja, wenn du Wasser in der Brille hast und du bist unter Wasser.
Ja, bist du verloren.
Nee. Techniken. Du musst dann mit deinem Mund Luft nach oben blasen, also Blubberblasen machen. Und dann hebst du die Taucherbrille unten so ein Stück ab, sodass die Luft in deine Brille kommt und das Wasser verdrängt. Und dann musst du wieder zumachen.
Das Wasser verdrängt.
Ja, weil das blubbert das ja so weg. Ja, wirklich.
Splubbert das weg.
Ja, klar. So habe ich das gemacht. Ich hab Tauchkurs 1 und 2 gemacht. Mit 3 hätte meine Flasche getaucht. Aber ich habe nur 1 und 2 gemacht.
Weißt du, wie eine Bong funktioniert? Oder eine Shisha?
Ich habe Angst, dir das zu erklären, Stefan. Ich will nicht, dass du die nächsten Fehlkäufe begehst.
Du willst mich nicht hier plötzlich in der Ecke sitzen sehen, wenn du bei der Aufnahme kommst.
Ich will nicht, dass du cool wirst. Sonst haben wir ein verdammtes Problem.
Das ist nicht cool.
Nein, das ist nicht cool.
Bong ist nicht cool. Shisha ist nicht cool. Mich interessiert nur ernsthaft, wie das funktioniert.
Es gibt auch jetzt von diesem Vsauce-Typen einen neuen YouTube-Kanal, wo er auch so Wissens macht. Und der heißt Dong. Dong.
Ach so, nee. Der Vsauce-Typ hat für YouTube Red, das Bezahlformat für YouTube, hat er sämtliche Drogen getestet. Aha. Unter ärztlicher Aufsicht. Ja. Und so stelle ich mir auch einen geilen Koksabend vor. Wirklich einfach mit diesem Krankenhauskittel an, neben einem alten Doktor, der kein Lachen, keine Freude im Gesicht hat, mir einfach per Infusion Koks irgendwie verdünnisiert in die Blutbahn schießt und dann neben mir sagt, ja, jetzt zählen wir ein bisschen runter von 10, 9 und gleich merken sie die Wirkung. Das ist meine Feiervorstellung.
Ja, eigentlich so ein Anästhesist, das ist für mich einfach der so 10, 9.
Aber das ist für mich ein geiler Drogenabend.
Weißt du, was der beste Arzt ist? Christoph Waltz in Herr Lehmann. Der deutsche Film Herr Lehmann mit Christian Ulm, sehr guter Film, schaut ihn euch an. Und da hat Christoph Waltz, noch vor seinem großen Durchbruch, vor seinen Oscars, hat eine kleine Rolle als Arzt. Und er ist der beste fucking Arzt der Welt. Also Christoph Waltz schafft es ja ohnehin, also unfassbar sympathische Figuren zu spielen. Die
auch so sympathisch
eine krasse Ehrlichkeit haben. Und dieser Arzt, und der sein Freund macht irgendwie 3 Nächte durch, schläft 3 Nächte nicht, und dann geht er zu diesem Arzt. Und wie der mit dem umgeht, es ist so cool. Ich wollte diesen Ausschnitt nochmal gucken, aber auf YouTube gibt's das nicht. Es gibt manche Filme, die gibt's auf YouTube fast vollständig in kleinen Clips und irgendwie, geile Szene aus Troja oder was auch immer. Oder der Kampf aus Troja zwischen Hector und Achilles gibt's 100-mal auf YouTube. Aber diese gute Szene aus Herr Lehmann gibt's nicht. Das heißt, falls ihr irgendwie der Copyright das habt, Herr Ulmen, wenn Sie zuhören, ladet es hoch, schaut euch Herr Ulmen an. Christoph Waltz in Herr Ulmen. Ich weiß nicht warum. In Herr Lehmann. Ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein geiler Arzt irgendwie. Und mit dem würde ich, unter dessen Aufsicht würde ich auch Drogen nehmen.
Ärzte sollten keinen Smalltalk betreiben. So, finde ich. Ich will nicht, dass sie irgendwie. Ich will nicht wissen, wie die leben.
Ja.
Man will Ärzten.
Und vor allem, man hat ja Ärzte so ein bisschen manchmal das Gefühl, die nehmen einen nicht so ernst.
Überhaupt
nicht. Und die bemuttern einen so ein bisschen so. Sie sollten weniger Cholesterin essen und so. Und dieser Arzt von Christoph Waltz ist halt so ein, ja, er war jetzt 3 Tage lang wach, das bringt dich auch nicht um. Ist ja auch nicht jetzt verboten, 3 Tage wach zu bleiben. Der war so ein, ja, der menschliche Körper hält da schon aus. Das ist nicht so wild. Der war nicht so von oben herab, sondern so, ja, wir gucken uns mal an, welche haben sie denn Drogen genommen, welche Drogen nehmen sie denn so. So ganz so.
Man will ihm alles sagen.
Sofort. Ja, man will ihm alles sagen, weil der ist so der betrachtet das gar nicht so moralisch, sondern einfach so, ich muss jetzt einfach wissen, welche Drogen sie genommen haben. Und ja, gut, bringt dann jetzt auch nicht um, so Marihuana. Also so ganz
bringt er nicht um?
ohne Moral.
Kann ich einfach nehmen, Marihuana?
Doch, ich glaube, dich bringt es tatsächlich um. Ich glaube, die Coolness würde einfach deine Synapsen zum Explodieren bringen, einfach.
Kann gut sein.
Na, weiß ich.
Ich bin da so zwiegespalten bei Marihuana. Weil, überleg mal, ganz tolle Kunst wurde auf Drogen geschrieben.
Nein, wurde es nicht. Das ist eine der größten Mythen, den ich.
Brian Wilson hat gesagt, Pet Sounds hat er quasi komplett auf Marihuana geschrieben. Und ohne Marihuana hätte es Pet Sounds nicht gegeben. Hat er gesagt, er war auch ein bisschen high in dem Interview wahrscheinlich. Aber, und das Marihuana spricht aus ihm, was mittlerweile ihn übernommen hat. Und man muss sagen, Sgt. Pepper wurde auch komplett auf LSD geschrieben. Ich bin mir da nicht sicher.
Ja, man weiß nicht genau, was es bedeutet. Also haben die in der Zeit LSD genommen oder haben die wirklich beim kreativen Prozess LSD genommen?
Ich glaube, das. Genau das.
Kommen da so produktive Sachen bei
rum? Ja, augenscheinlich mega.
Weil so crazy ist das jetzt nicht. Also ich meine, für damals vielleicht.
Was?
Naja, ich weiß nicht. Ist es schwer einzuschätzen im historischen Kontext, bla bla. Aber ich weiß nicht, das ist ein Mythos, den ich nicht glaube. Und ich glaube, es wird weil es ist ja auch oft so, gerade wenn man jetzt mal so im Unterhaltungs- oder Comedy-Bereich ist und man macht so eine, keine Ahnung, so eine Folge verflixte Klicks und dann schreibt
die
jemand
sind
so,
doch stoned.
Genau, dann schreibt jemand sowas, oh, was die nehmen, würde ich auch gerne nehmen. Wo man sich denkt so, nee, wir sind nicht auf Drogen.
Trink ein Glas Wasser. Nimm ein Tüte M&M's vorher runter.
Ja, vor allem, dass sie davon ausgehen, jede Form von Verrücktheit käme von Drogen. Nein, das ist einfach das, was wir dort machen und präsentieren. Und es macht einen auch so ein bisschen die eigene Arbeit kaputt, weil der davon ausgeht, oh geil, die sind ja auf Drogen. Aber eigentlich ist das ja die eigene Kunst, die man da präsentiert.
Das stimmt.
Jede Woche bei Verflixte Klicks.
Von daher ist Brian Wilson von den Beach Boys sehr uneitel, wenn er sagt, naja, die ganze Arbeit hat Marihuana gemacht.
Ryan Wilson ist ja ein sehr eitler, sehr bescheidener Mensch. Vielleicht ist das ja seine Art von Bescheidenheit, zu sagen, ja, wir haben da verrückte Drogen genommen. Aber eigentlich ist er der Genie, der das alles in absolut rationalem, kühlen Kalkül runtergeschrieben hat.
God only knows what...
Doch, ich wollte woanders einsteigen.
Okay, 3, 2.
God I will only not knows always love you. Okay, guter Song. Aber es funktioniert noch nicht ganz. Schade. Naja, ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend. Haut rein, schöne Woche auch noch.
Nimmt mal die Beine in die Hand.
Ja, okay.
Hab ich auch nie verstanden.
Vielen Dank an Fritz Frittenfett nochmal für das Intro und vielen Dank an alle, die schon Intros eingeschickt haben. Gerne, wenn ihr Lust habt, irgendetwas zu schreiben, schickt sie uns ein. Ansonsten bin ich sehr gespannt.
Macht was Verrücktes. Macht, was euch Spaß macht.
Ansonsten bin ich sehr gespannt, was bei Stefans DNA-Test zurückkommt. Ich hoffe, dass es nicht einfach zurückkommt und die Box geht auf und da steht einfach nur groß Krebs.
Nee, oder groß Deutschland Ausrufe. Ja. Was hast du erwartet? Deutschland Ausrufezeichen. Auch so eine handwritten Note.
Ja, ja.
Naja, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt.
Macht's gut. Gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir heben ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das Podcast-UFO.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.